Hier ist der Podcast Erschöpfte Wissenschaft von Nele Matzlück und Marc Dechmann.
Folge 10. Wir wollen Fazit ziehen aus dem, was wir in den letzten 9 Folgen mit unseren Gesprächspartnerinnen gelernt und mitgenommen haben. Dazu gucken wir noch einmal etwas genauer, was bedeutet eigentlich gute Selbstführung in der Wissenschaft, aber überhaupt Führung in der Wissenschaft und von Wissenschaftsorganisationen. Besonderes Gewicht legen wir auf die Spannungen, die hier herrschen in dem System, aber auch in dem, wie einzelne Menschen darin arbeiten. Also zum Beispiel der Gegensatz von Normalität und Wahnsinn, von Verrücktheit, die man eigentlich erst erkennt, wenn man mit etwas Abstand auf die Arbeitsbedingungen und das eigene Wirken in diesem System guckt. Was bleibt bei uns persönlich hängen aus diesen Folgen, aber auch, was sind weitere Themen, die wir nicht vertiefen konnten, die wir aber vielleicht gerne noch vertiefen würden? Damit wollen wir in dieser Folge zum Schluss kommen.
Viel Spaß bei dieser Folge oder zum Podcast Erschöpfte Wissenschaft. Hallo Nele, willkommen zu dieser Folge.
Heute ist Zeit, Fazit zu ziehen. 10. Folge. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank und auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Kaum zu glauben, schon Folge 10. Wir haben uns etwas Zeit genommen für dieses Fazit, weil wir nicht nur die guten Gespräche mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern noch einmal reflektiert haben, sondern auch die Resonanzen von den Hörerinnen und Hörern auf den Podcast und wollen das heute ein bisschen vertiefen im Gespräch.
Ja, und ich bin tatsächlich berührt davon, wie viel Resonanz es gegeben hat. Fast bin ich jetzt Teil dessen, was du erlebt hast nach deiner Rede, nachdem du dein Vizepräsidentinnenamt niedergelegt hast. Wir wollen in der Struktur heute ein paar Fragen anschauen. Burnout hat etwas zu tun, wie ich mich selbst führe. Selbstführung. Was sind da die Erkenntnisse, die wir ziehen nach den jetzt 9 Folgen? Was ist Führung in der Wissenschaft, also Führung von WissenschaftlerInnen? Von da aus gehen wir in den Bereich etwas größer, Führen von Organisationen, von Universitäten, von Hochschulen und wollen dann schauen, so welche Spannungen sind eigentlich in diesem System und warum bestehen diese Spannungen? Was führt dazu, dass sie bestehen bleiben? Was bleibt bei uns persönlich hängen und was ist noch offen? Das wären die Fragen. Selbstführung, Nele, was hast du darüber gehört und gelernt?
Was zu dem Thema Selbstführung für mich wirklich ja letztlich verrückt war, ist, dass es natürlich die Rahmenbedingungen gibt, über die wir viel gesprochen haben, über gesetzliche Rahmenbedingungen, über Rahmenbedingungen an der Organisation. Aber bei mir immer stärker das Bewusstsein entstanden ist, dass es an den einzelnen Menschen liegt, wie wir mit der Situation umgehen. Die wissen, es ist ja keine Trennung zwischen dem System Wissenschaft und den WissenschaftlerInnen, sondern die WissenschaftlerInnen sind eben Teil, der Kernteil dieses Systems. Das heißt, wie wir selbst mit uns umgehen, wie wir selbst arbeiten, gestaltet die Kultur des Wissenschaftssystems. Rahmenbedingungen einmal beiseite. Über befristete Verträge kann man durch Selbstführung, dem kann man nichts entgegensetzen. Aber dieses Gefühl, so arbeiten zu müssen, den Urlaub aufschieben, wir haben von Marco gehört, die Hochzeit wird aufgeschoben, von Amrei auch, der Urlaub wird nicht genommen, weil man einen Antrag schreiben muss. An diesen Arbeitsmechanismen, die uns normal erscheinen, können wir was ändern.
Woher kommt dieses, du hast das irgendwann mal so gesagt, mit so einem Lachen und aber so ein Erkenntnis, so, ja, das ist doch normal. Wir haben alle gedacht, das ist normal.
Ja, wir haben alle gedacht, das ist normal, weil wir natürlich auch Führungspersonen hatten. Ich denke jetzt an meine eigene, ich bin ja schon jetzt 30 Jahre sozusagen im universitären System, habe vor etwas mehr als 30 Jahren Abitur gemacht, bin in diesem System Universität und letztlich da auch nie wirklich rausgekommen, mit ganz kurzen Unterbrechungen, die aber auch dann jeweils Mikrokosmen waren und nicht freie Wirtschaft. Und ich habe Führungspersonen gehabt, die genau so gearbeitet haben, wie ich dann auch gearbeitet habe, weil ich dachte, das ist normal, das muss so sein, weil das der einzige Weg zum Erfolg ist oder eine wissenschaftliche Karriere erfolgreich bis zur Professur zu verfolgen. Und es hat ja auch geklappt. Also, und das ist dann sozusagen der Mechanismus, ich bin ja Professorin geworden. Im Umkehrschluss heißt das für mich erstmal, es ist genau richtig, wie ich gearbeitet habe. Hätte ich anders gearbeitet, hätte ich vielleicht die Position nicht gehabt. Das ist so das Denken, was im Kopf ist, was nicht notwendig stimmt. Denn genau diese Arbeitsweise hat ja im Ergebnis auch in den Burnout geführt und in eine längere Pause des wissenschaftlichen Schaffens. Aber diese Sozialisation, alle arbeiten so, also ist es normal. Und was Amrei Bar ja auch nochmal gesagt hat, ein bisschen feiert man sich auch dafür. Ne? Oh, wieder das Wochenende voll gearbeitet, wieder sonntagsabends E-Mails geschrieben und sofort eine Antwort drauf bekommen. Ich hatte mal einen Drittmittelantrag mit jemandem, der in einer anderen Zeitzone gearbeitet hat, zugegebenermaßen. Aber da haben wir letztlich sozusagen in so 24 Stunden gearbeitet. Ich habe bis spät nachts gearbeitet, habe die E-Mail abgeschickt und hatte 2 Stunden später eine Antwort, wissend, dass der andere dafür super früh aufgestanden sein muss. Und irgendwie feiert man das dann auch ein bisschen. Oh, wir arbeiten hier rund um die Uhr, als sei das produktiv, was es nicht ist.
Ja, und schon auch sein kann, das ist mir in diesen Gesprächen aufgefallen, dass von außen betrachtet, dass Rahmenbedingungen sind, in denen ihr WissenschaftlerInnen euch stellt, die tatsächlich ein bisschen absurd, ein bisschen verrückt scheinen. Und das wird als Spiel, Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen, als so normal. So ist es. Und es ist ja jedes Mal wieder eine individuelle Entscheidung drin.
Ja, das stimmt.
Und ich frage mich, woher kommt das? Der Hartmut Rosa hat in seinem Resonanzthema eine recht schöne Theorie für den gesellschaftlichen Zustand gehabt. Und eine der Melodien, die er einwebt, ist, dass es eigentlich nicht mehr so diesen Wissenschaft, Forschung als Fortschritt, damit haben wir große Zukunft, damit ist was Positives, Großartiges verbunden, sondern als würde es so eine Angst geben, nicht mehr zu bestehen. Mhm. Ich muss mitmachen, um nicht hinten runterzufallen. Mhm. Und auf einmal ist das, was Eustress eigentlich in der DNA hat, wird es so was fast wie so ein De-Stress. Mhm. Und es fehlt so diese phänomenologische Ehrlichkeit, sich hinzusetzen und zu sagen, na, ich kann schon meinen Sprint machen, das ist schon okay. Aber ich brauche dann auch meine Pause. Also diese Ehrlichkeit, ist das eigentlich ein System, was euch gut tut? Mhm. Und berührt bin ich davon, was euch menschlich, also einigen von unseren Gästen, Amrei, Marco, dir, Susanne hat es auf eine andere Art betrachtet, was euch da menschlich passiert. Ich denke aber auch über die Produktivität des Wissenschaftssystems nach. Also ist das eigentlich das optimale Umfeld, wie Lernen entsteht, wie Exzellenz entsteht? Oder ist das nicht eigentlich so angstgetrieben, druckgetrieben und diese Art von Normalität, als gäbe es gar keine Alternative dazu, die ist nicht in eurem Erlebnishorizont?
Ja, das ist eine interessante Betrachtung, die ich teile. Und ich habe mich für mich vorgenommen, also ich habe viel gelernt in diesem Podcast von unseren Gästinnen und Gästen und von den vielen guten Resonanzen. Ich habe mir für mich vorgenommen, dieses Ich muss ein bisschen abzuschalten im Kopf. Ich muss noch einen Drittmittelantrag stellen. Ich muss noch dies. Ich muss noch einen Artikel schreiben. Und wieder freier zu arbeiten. Letztlich erstmal keine weiteren Drittmittelprojekte mehr anzuschieben. Die Entscheidung habe ich gefällt. Das Nein sagen muss man wirklich sehr schwer lernen in der Wissenschaft, aber es lohnt sich. Und habe für mich persönlich entschieden, auch nicht mehr für die nächste Zeit, nicht mehr auf Auftrag zu schreiben, also Angebote anzunehmen, die mit Fristen hinterlegt sind, wo viele andere Personen dranhängen, wo Druck entsteht, sondern freier zu arbeiten und das zu schreiben, worauf ich wirklich Lust habe, wo ich das Gefühl habe, nicht nur es ist ein wichtiges Thema und es interessiert mich, begeistert mich ja immer für alles, was an mich von außen rangetragen wird, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was will ich eigentlich wirklich beitragen? Und ich glaube, dass da viel mehr Kreativität und Potenzial für mich im Moment in dieser Phase meines Arbeitens liegt. Aber es ist viel schwieriger. Ich kann das machen, weil ich mich in diesem Wissenschaftssystem eigentlich nicht mehr beweisen muss. Und ich bin weiterhin in diesen Zwängen zu denken, ich muss aber noch was publizieren und ich bin sonst nicht sichtbar. Aber tatsächlich kann ich mich ja zurücklehnen. mir passiert ja nichts. Ich werde nicht mehr evaluiert. Und das ist für junge WissenschaftlerInnen anders. Und ich glaube, da muss sich insgesamt etwas ändern, auch von den Führungspersonen, von den vorgesetzten Personen, nämlich nicht Promovierende und Postdocs immer weiter anzutreiben und zu sagen, du musst das noch, du musst hier noch, da ist noch eine Lücke, sondern wieder für mehr Kreativität zu werben.
Ja, na und dem einen Wert beizumessen. Ja. Ich glaube, dass junge WissenschaftlerInnen das anders lernen werden als du, weil ihr in einer anderen Wissenschaftsgeneration
seid. Das ist meine Hoffnung. Und wir haben ja in einigen Folgen immer mit so einem halben Schmunzeln darüber gesprochen, dass es ja nicht reicht, wenn die Universitäten den einen Resilienzkurs anbieten. Ich habe kürzlich aber genauso einen zweitägigen Resilienz-Workshop besucht, der hervorragend war. Wo eine jüngere Kollegin, die den Podcast auch hört und hoffentlich auch diese Folge hört, uns andere, in Anführungsstrichen etablierte, verstetigte Professorinnen gefragt hat, was hat sich sozusagen für euch geändert? Seid ihr jetzt entspannter? Ihr habt es ja jetzt alle geschafft. Ihr habt genau das erreicht, was ich noch erreichen möchte als Privatdozentin und Lehrstuhlvertreterin. Seid ihr jetzt entspannter? Und es war Gelächter, aber kein fröhliches Gelächter, sondern weil wir alle nicht das Gefühl hatten, wir haben es geschafft und wir sind aus dem Hamsterrad raus, sondern wir arbeiten genauso weiter, wie wir eben in dem System sozialisiert worden sind. Und ich glaube, das muss man durchbrechen.
Ja, und ich glaube, da ist etwas Spannendes drin, weil du eben gerade sagst, ich mache nur noch das, worauf ich Lust habe, energiewärts. Mhm. Und wenn man diesen Energiebegriff etwas weiter fasst, dann ist das, worauf Lust ist, ist typischerweise eine andere Exzellenz. Ich habe eine Ruhe, ich kann Sachen wirklich durchverdauen. Und die Frage wäre natürlich, die Gretchenfrage, kannst du mit ganz viel Hast und Druck und Disziplin bessere Ergebnisse erreichen als mit dieser kreativen Freiheit? Oder ist das forscherisch nicht das eigentlich auch wertschöpfendere Element? Ich finde es interessant, dass da zwei Konzepte so nah beieinander liegen in dem, was wir besprechen. Wir haben ja immer diese Brille auf Burnout. Und wir haben in einer Folge thematisiert, sagen, Burnout ist im Grunde die schiefgegangene Art, sehr intensiv zu lernen, ja. Freudvoll zu lernen, Eustress zu haben, Accelerated Learning. Ich gehe rein, ich investiere mehr, ich gehe diese Extrameile, wo das Besondere rauskommen kann. Aber irgendwann geht die Freude, geht die Leichtigkeit abhanden. Das ist nicht mehr der Wettbewerb, wo ich meine 50 Meter gegen oder 100 Meter gegen jemand anders laufe und aus Freude mich in diesem Lauf erlebe, physisch so, sondern auf einmal ist es Rennen nach Rennen und es bekommt dieses, was Hartmut Rosa ein Stück beschreibt, dieses Getriebensein. Mhm. Warum passiert das? Und ich frage mich, weil das so eine existenzielle Frage für mich ist, wie passiert es, dass diese Freiheit daraus geht? Und mir scheint es so ein bisschen zu sein, dass so ein Moment ist wie Accelerated Learning, seine Lernsprints zu haben, total gut, aber es braucht natürlich die Ruhephasen, wie beim Laufen. Wenn du deine Ruhe nicht hast, kann der Körper nicht regenerieren und du wirst schlecht. Du wirst übertrainiert, du bist nicht in der Leistungsfähigkeit, in der du eigentlich sein kannst. Und für mich war es fast so was wie, wenn die Pausen abhanden kommen, dann ist Burnout da. Das ist genau dieses immer in diesem verrückten Anspannungsgrad zu sein.
Ich glaube, es stimmt, was du sagst. Ich glaube trotzdem, es ist individuell, wo sozusagen die Grenzen liegen. Und auch das ist so ein bisschen wieder diesem Hereinwachsen in das System geschuldet. Ich kann das an meinem Beispiel vielleicht etwas verdeutlichen. Wenn man ganz am Anfang der Karriere ist, dann fängt man an, irgendwie Paper zu schreiben. Jetzt habe ich ja keine Laborversuche, ähnliches. Man fängt zu einem Thema an, was zu schreiben. Und dann merkt man, oh, das wird veröffentlicht. Das war gut. Und es hat Spaß gemacht. Und man hat ja auch keine Frist, weil man einfach frei was geschrieben hat. Und dann bekommt man Angebote zu publizieren und denkt, wow, super, das muss ich machen, denn das ist der nächste Karriereschritt. Und dann bekommt man immer mehr, wenn man es gut macht, bekommt man immer mehr Angebote zu publizieren und nimmt das an und geht immer mehr in diesen Sprint, bis man irgendwann, weil andere Aufgaben dazukommen, auch administrative Aufgaben an der Universität, Selbstverwaltung, Klausurkorrekturen dazukommt, kommt man immer mehr in so ein Hintertreffen, wo man dann auch nicht mehr die Zeit hat oder sich nimmt, die Erfolge zu feiern. Und das ist genau, du hast normalerweise den Wettbewerb, deinen 100-Meter-Lauf und hast es geschafft und dann feierst du erstmal und dann machst du einen Tag Pause und dann trainierst du wieder ein bisschen und irgendwann ist der nächste Wettkampf. Und ich glaube, wir sind so sozialisiert in dem System, dass wir uns irgendwann auf dieser Karriereleiter in einem Dauerwettbewerb finden, wo wir die Erfolge nicht mehr wirklich feiern. Und dann wird es Stress. Und wo dieser Grad liegt, obwohl man sagt, jetzt ist es irgendwie zu viel, jetzt ist es nicht mehr die Begeisterung und man muss zwischendurch mal sprinten. Das muss man in jedem Beruf und dann muss man mal ein Wochenende durcharbeiten. Das will ich. Ich plädiere gar nicht dafür, dass man nur noch 9-to-5 irgendwie brav seine Sachen abarbeitet. Man muss auch zwischendurch mal in Hochphasen sprinten, aber dann muss der Ausgleich kommen. Und ich glaube, das haben wir verlernt. Und da hoffe ich sehr, dass man durch das eigene gute und bessere Beispiel als Führungskraft die nachkommende WissenschaftlerInnen-Generation ein bisschen anders prägen kann.
Ja, kommen wir zu dem Thema Führen. Wenn du betrachtest, was wir mit vielen besprochen haben in unseren Folgen, was ist die Rolle der Führungskräfte von Leuten, die aus deiner Sicht zu Unrecht noch als wissenschaftlicher Nachwuchs benannt werden, aber so, also an Leute, die an ihrer Promotion arbeiten, in der Postdoc-Phase sind, in anderen wissenschaftlichen Bereichen? Was ist aus Führungssicht jetzt das Richtige zu tun?
Auch das ist, glaube ich, gar nicht so leicht und pauschal zu beantworten. Wir haben ja auch in der Folge mit Gesche Braker gehört, dass Menschen auch einfach unterschiedliche Führungspersönlichkeiten oder eine unterschiedliche Ansprache brauchen. Aber ich glaube, als Führungskraft ist man sozusagen zwischen Teil des Systems natürlich, aber zwischen den jungen Wissenschaftlerinnen und den Strukturen der Universität und man muss in beide Richtungen wirken. Man muss mitwirken auf der Ebene, wo es geht, Rahmenbedingungen zu verändern und gleichzeitig wertschätzend die Karriere der jungen Wissenschaftlerinnen unterstützen, ohne sie zu überfordern. Und das wäre, glaube ich, da so etwas, was Susanne auch gesagt hat, besser zuhören und sagen, was wollt ihr eigentlich und was braucht ihr dafür? Also eine Art Servant Leading. Was kann ich anbieten, was dir gerade hilft auf deinem Weg? Und früh zu reflektieren, ist es denn die wissenschaftliche Karriere, die es sein soll, die es muss? Ich will ja auch niemanden abschrecken, eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Und es gibt diese schönen Warnhinweise von Christine Eichhorn. Was eine wissenschaftliche Karriere mit einem macht, kann man auf LinkedIn finden. Ist ganz wunderbar, stimmt auch alles. Trotzdem möchte ich Menschen gar nicht abschrecken, diesen Weg zu gehen, wenn sie nach einer ehrlichen Reflexion meinen, dass sie sich das zumuten und zutrauen wollen und dabei zu unterstützen. Gleichzeitig genau die zu unterstützen, die sagen, ich möchte vielleicht einen anderen Weg gehen, ich möchte zwar promovieren, aber dann einen anderen Beruf ergreifen. Für die Rechtswissenschaften ist das sehr typisch. Die wenigsten, die promovieren, gehen weiter in die Wissenschaft. In anderen Bereichen ist das anders. Und da sozusagen den einen gut zuhören und in die andere Richtung wirken, auch Strukturen zu verändern. Ich glaube, das Potenzial, wir haben viel über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gesprochen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, was wir vielleicht so ein bisschen unterschlagen haben oder was mit dem Gespräch mit Hans-Michael Heinig vielleicht doch ganz gut rauskam, ist, Universitäten sind Selbstverwaltungseinheiten. Die haben sehr viel Möglichkeit, sich den Rahmen selber zu setzen.
Lass uns mal einen Moment bei der Führung bleiben. Was ist wichtig als Führungskraft im Wissenschaftsbetrieb, um da richtig reinzugucken, um einen Rahmen zu schaffen, der eine andere Reflexion macht. Du sagtest eben gut zuhören.
Gut zuhören und sich selber ehrlich machen und selber reflektieren, was eigentlich Erfolg bedeutet und was Kriterien dafür sind und wie man dafür arbeiten muss oder möchte. Also da eine bessere Balance zu finden. Ich habe im Moment noch nicht das Gefühl, dass ich ein besonders gutes Vorbild bin, so wie ich bisher oder bis zum Burnout gearbeitet habe. Und ich möchte natürlich eigentlich meinen Mitarbeitenden nicht vermitteln, man muss genauso arbeiten bis in die komplette Erschöpfung, um erfolgreich zu sein. Weil dann natürlich dieses Erfolgreichsein komplett in sich zusammenbricht. Was das im Einzelnen heißt, ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich Offenheit, Ehrlichkeit.
Ja, da biete ich dir mal eine Spannung an, weil ich mir vorstellen könnte, dass du als Vorbild durchaus gut funktionierst. In deiner Selbstführung könnte es anders sein, was aber auch Teil des Vorbilds ist. Und dann bin ich gespannt, wie du darauf reflektierst. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Führungspersönlichkeit zuerst mal so eine Grundfrage zu beantworten, zu sagen, bin ich hier, weil ich den wissenschaftlichen Betrieb optimieren will? Und die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die jungen Leute, die da sind, sind meine Werkzeuge, um das zu tun. also so, und Buber würde sagen, es ist eine Ich-Es-Beziehung. Mhm. Ich nutze die anderen in ihrer Funktion, um etwas zu optimieren und gucke quasi wie aus so einer dinglichen Sicht auf die Produktion von Wissenschaft. Oder bin ich eher interessiert an den Personen, die um mich rum sind und an dieser Einzigartigkeit dieser Geschöpfe und gucke von daher zu sagen, was tut diesen Personen gut. Mhm. In diesem Sinne würde Buber von einem Ich-Du sprechen und die Art, wie ich es einführe, liegt nahe, dass da ist sehr viel mehr, der Mensch wird am Du zum Ich, also sehr viel mehr Reichtum, sehr viel mehr Erfüllung mit drin. Das ist das eine. Und sagen, ist die Grundhaltung zu den Leuten oder zu der Forschung fast als Disziplin? Ist das die Grundfrage oder gibt es eine andere?
Ich glaube, das ist auch wieder zum gewissen Maße fächerspezifisch. Denn in vielen Bereichen in den Naturwissenschaften, wo es, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtige Arbeitsgruppen gibt, arbeiten ja die Promovierenden und die Postdocs tatsächlich in richtig gemeinsamen Projekten mit der oder dem Lehrstuhlinhaberin. Das heißt, auch die Professorin, der Professor steht am Schluss auf den Papern überall mit drauf. Es ist eine andere Art von Teamwork. Und da kann ich mir vorstellen, dass in einzelnen Bereichen die jungen Wissenschaftlerinnen mehr Mittel zum Zweck sind für die im echten Sinne eigene Forschung, die eigene Produktion von Publikationen, von Ergebnissen.
Und sich aber mehr als Teil eines Teams wiederum erleben und mehr da als eingebunden Teil eines Teams, sind,
genau.
Also super Resilienzfaktor.
Genau, und das ist in meinem Bereich anders, weil ich überwiegend alleine publiziere, manchmal mit WissenschaftlerInnen zusammen, aber dann auch um den Nachwuchswissenschaftlerinnen, jetzt habe ich doch wieder Nachwuchs gesagt, den jungen Wissenschaftlerinnen. Ich habe sogar meinen Dateifolder umbenannt. Der hieß nämlich wissenschaftlicher Nachwuchs, den habe ich schon extra umbenannt in junge Wissenschaftlerinnen, um denen die Möglichkeit zu geben, auf Publikationen, also mit zu veröffentlichen und Publikationen sozusagen zu sammeln. Das ist der eine Punkt. Der andere Aspekt ist manchmal auch ein gewisser Zeitmangel. Aber ich schreibe eher alleine. Das heißt, ich bin eher daran interessiert, nicht sozusagen meine eigenen Forschungsergebnisse oder meine eigene Reputation zu mehren durch die jungen Wissenschaftlerinnen, sondern denen die Möglichkeit zu geben, zu veröffentlichen, die Promotion oder das Postdoc-Projekt gut abzuschließen.
Okay, also es unterscheidet sich. Ich
es unterscheidet sich.
Sehr getriggert auf die Folge mit Susanne, die sagt, gut zuhören und meint eigentlich nah dran sein, wirklich hingucken, wirklich schauen, worum es geht. Ich habe mir in der Folge mit der Lisa Tomaschek diese Frage gestellt, hat Burnout oder Rustout? Mhm. Und in meiner über 20-jährigen Führungserfahrung in der Industrie, im Personalbereich, also ich wurde auch von Führungskräften natürlich dazu befragt, ist es manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, wer klagt, ist denn wirklich Burnout gefährdet oder wer klagt einfach, weil ich diesen Sekundärgewinn haben will und es immer ein Signal ist auch von Leuten, die besonders leisten. Mhm. Und wie kriege ich das eine von dem anderen unterschieden? Darüber habe ich mir dann die Frage gestellt, das ist spannend, ich muss wirklich gut hingucken. Ich muss wirklich im Einzelfall schauen, was ist sozusagen das Gebrauchsmanual für diese Frau, für diesen Mann, um die Belastetheit wirklich herauszufinden. Das bedeutet mir, einen wirklichen Eindruck machen zu können, ob es eben um Burnout geht, im Sinne Überforderung, keine Pausen, immer noch höher, schneller weiter zu gehen oder um etwas, was, wenn man es jetzt sehr flapsig sagt, man sagt, na, ein bisschen Anstrengung tut den Leuten manchmal ganz gut.
Ja. Ja, aber dafür braucht es die Offenheit, dass jemand überhaupt in diesen Hierarchien, die wir haben an der Universität, zu der Professorin, dem Professor als Vorgesetzten und wir haben ja die Trennung in Deutschland nicht, darauf hat Henrik ja sehr deutlich hingewiesen, Betreuerin des Postdocs-Projekts oder der Dissertation hinzugehen und diese Überforderung oder Überlastung überhaupt zur Sprache zu bringen. Denn so, wenn man sieht, wie alle um einen herum arbeiten, hat man natürlich auch immer das Gefühl, alle anderen schaffen das. Alle anderen sind nicht überlastet, aber ich fühle mich überlastet. Das heißt, die meisten jungen Wissenschaftlerinnen suchen das Problem, und das geht mir selber auch immer noch genauso, bin ich keine junge Wissenschaftlerin mehr, das Problem zunächst mal bei sich selber und sagen, ich bin zu schwach, ich schaffe es nicht, alle schaffen es, aber ich nicht. Und vor diesem Erlebnishorizont dann zu einer vorgesetzten Person zu gehen und zu sagen, ich habe hier irgendwie ein Problem, ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht und ich habe gar keine Pause mehr und ich bin überlastet. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, es sei denn, es gibt eine Kultur der Offenheit in der Arbeitseinheit, an dem Lehrstuhl oder in der Universität gesamt, die sagt, es ist nicht normal, dass ihr so arbeiten müsst, bis ihr völlig überlastet seid. Und wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt was nicht, es passt was nicht, dann gibt es offene Türen und offene Ohren. Dann könnt ihr kommen.
Da würde ich ein bisschen normativer sein. Ja. Ich glaube, dass die Aufgabe ist von Führungskräften, auch in der Wissenschaft, sich hier diesen Blick zu verschaffen und dazu einzuladen.
Ja. Ja, natürlich.
Es ist eben nicht dann der wissenschaftliche Nachwuchs, die jungen Wissenschaftlerinnen oder die Promovierenden und Postdocs, die da in der Hauptverantwortung sind, sondern diejenigen, die diese Führungsrolle haben.
Absolut.
Weil, das fand ich in der Folge mit der Lisa eben spannend, wenn man dieses Phasenmodell anschaut, wir haben darüber gesprochen, es gibt besondere Anstrengungen in der Wissenschaft. Das sind herausragende wissenschaftliche Leistungen. Also ist das kein Ponyhof, das ist keine ruhige Phase, das ist auch okay. Nee. Aber wann fängt es an, dass die eigenen Bedürfnisse so nachhaltig hinten angestellt werden müssen, dass Leute darüber krank werden? Wann fängt es an, dass man Konflikten ausweicht, dass man auf einmal das ist ja normal, zu etwas sagt, wo du sagst, nee, das ist überhaupt nicht normal, du tust dir gerade nicht gut. Mhm. Und das bedeutet für mich eben eine Beziehungsqualität herzustellen oder eine Beobachtungsqualität, wo ich mich frage, ob ihr Führungskräfte dafür die Zeit und die Wahrnehmungsfähigkeit habt, das mit Leuten zu betrachten.
Und auch da bedarf es, glaube ich, wieder der Ehrlichkeit mit sich selber. Denn das ist natürlich einmal das eine, sozusagen das anzubieten und zu sagen, ich habe die Wahrnehmung, ich lade euch ein, Überlastungen anzuzeigen und ich reagiere adäquat darauf, nämlich nicht mit dem, nun beiß mal die Zähne zusammen und stell dich nicht so an. Und übrigens am Montag brauche ich das und das, sondern darauf so zu reagieren, zu fragen, dann, dass die Menschen sich die Pause nehmen. Nur gleichzeitig darf ich dann natürlich nicht vermitteln, dass ich mit zweierlei Maß messe und sage, ja, dir biete ich die Pause an, aber ich selber nehme sie mir nicht und ich schreibe weiter am Sonntag E-Mails, denn dann kommt das nicht als authentisch oder ehrlich an. Ne? Dann sagt man ja, okay, mir wird jetzt irgendwie hier als junger Wissenschaftlerin wird mir eine Pause angeboten, ich sehe aber, meine Führungskraft nimmt sich die Pause nicht. Das heißt, eigentlich bin ich vielleicht doch zu schwach, weil ich den Standard gar nicht erreiche und gar nicht halten kann. Das perpetuiert ja eigentlich nur die Selbstzweifel. Deswegen glaube ich, braucht es beides. Es braucht das Zuhören, das adäquate Reagieren, aber auch die Reflexion und das Vorbildsein im engsten Sinne, selber nicht trotzdem in diesen eher toxischen Strukturen zu arbeiten und irgendwo doch implizit zu vermitteln, eigentlich liegt die Messlatte höher, aber dir gönne ich jetzt mal eine Pause. Ja, ich glaube, das ist fatal.
Denn da kommen wir gleich zu den Strukturen, weil ich glaube, dass die einen wesentlichen Rahmen machen. Ich finde eines interessant, das würde ich gerne noch etwas stärker machen. Ich glaube, dass es Aufgabe der Führungskraft ist, hier Feedback zu geben. Ich beobachte, dass dieses passiert. Das ist das, was meine Interpretation daraus ist, ist das, was du willst.
Ja.
Also qualitatives Feedback zu geben, das in ein Gespräch zu bringen, das ist etwas, was man lernen kann. Das ist Kommunikationshandwerk. Und ich glaube, das Anbieten alleine ist ein bisschen kurz. Es geht ein bisschen weiter. Es geht ein bisschen weiter in der Verantwortlichkeit. Das Zweite, du hast es so schön gesagt, und ich habe eingangs dieser Sequenz gesagt, die Spannung mute ich dir mal zu. Wie ist es denn jetzt mit dir? Also du guckst, das hast du in mehreren Folgen gesagt, schon sehr klar auf deine Leute, sagen, nee, hör zu, mach das vernünftig. Du selber bist mit dir nicht pfleglich umgegangen. Wie authentisch und rund ist es denn für dich? Was ist denn da machbar?
Ja, das ist eine gute Spannung und eine, an der ich arbeite. Denn es ist tatsächlich über einen langen Zeitraum so gewesen, dass ich immer das Verständnis für die anderen hatte, aber für mich trotzdem die Parole galt, halt durch, Zähne zusammenbeißen, noch dieses Paper, noch dieser Antrag und dann wird's besser. Wissend, dass ich mir damit in die Tasche gelogen habe, weil es wird nie weniger, es sei man ändert es aktiv. Also dieses Abarbeiten kommt nicht zu einem guten Ende, es sei denn, man lernt wirklich konsequent Nein zu sagen. Und ich glaube, an dem Punkt bin ich jetzt zugegebenermaßen relativ spät und eher durch Zwang und auch nicht unmittelbar, das wissen die Hörerinnen und Hörer ja auch schon aus dem Podcast, nicht unmittelbar mit dem Burnout und der Krankschreibung, sondern in einem längeren Prozess, der sich, glaube ich, jetzt erst niederschlägt in einem wirklichen Umdenken und nicht nur in dem Cut, ich sage jetzt einmal alles ab und fange neu an. Denn den Cut habe ich inzwischen jetzt dreimal gehabt. Bin dreimal an dem Punkt gewesen, wo ich alles abgesagt habe, weil es nicht mehr ging. Und dann aber wieder angefangen habe anzusammeln, bis es wieder zu einer Überlastungssituation kam, wo ich nur noch absagen konnte. Ich glaube, ich bin jetzt erst an dem Punkt, wirklich weniger anzunehmen, auch weniger Promovierende anzunehmen. Du hast ja eben auch gesagt, habt ihr eigentlich die Zeit als Führungskräfte? Und Zeit ist ja immer da, man muss sie nur entsprechend allokieren. Und wenn man weniger Promovierende hat, weniger Postdocs, weniger Personalverantwortung, hat man für den einzelnen Menschen mehr Zeit. Aber das ist ein Prozess, wo ich im Moment das Gefühl für mich habe, ich bin auf einem guten Weg, aber ich beobachte das sehr kritisch, weil ich mir da selber auch nicht ganz so traue, weil ich eben, damit schließt sich der Kreis, so lange in diesem Wissenschaftssystem und in dieser vermeintlichen Normalität sozialisiert bin. Und ich finde es jetzt erst eigentlich verrückt. Ich habe das gemerkt, auch in LinkedIn-Reaktionen, dass ich immer wieder geschrieben habe, das ist doch verrückt. Aber dieses Bewusstsein, das ist doch verrückt, was wir machen, das stellt sich jetzt ein.
Ja, und verrückt ist ja ein schönes Wort. Ja. Das Verrücken, als wäre eine Realität verschoben in eine Richtung, die einen tatsächlich ein bisschen verrückt machen kann. Ja. Ich finde, vielleicht ist auch gar nicht so sehr den Punkt, dass sagen, ich muss es verstanden haben, jetzt kann ich es, sondern diesen Reflexionsprozess heute zu empfehlen, zu sagen, wo bin ich in diesem Vorbildfunktion, wo passiert es mir auch? Und dazu mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Gespräch zu sein, zu sagen, Achtung, dieses System hat seine Besonderheiten, wie gehen wir gut damit um? Und das als eine Lernfrage zu begreifen, die sich über die Jahre weiterentwickeln wird. Also gar nicht so sehr, jetzt habe ich es, genau. Sondern,
so geht das.
So, das als guten Gesprächsprozess und als Reife- und Entwicklungsprozess zu begreifen, der aber reflektiert gehört, damit gute Wissenschaft rauskommt.
Ja.
Kommen wir zu dem System, wäre mein Vorschlag. Das Führen von wissenschaftlichen Organisationen, auch hier ist das System ja nicht irgendwie da, sondern Menschen gemacht. Wir tun das. So, und du hast vorhin schon erzählt über das, was du von Michael Heinig gehört hast, von anderen. Was ist eigentlich zur Führung von wissenschaftlichen Organisationen zu sagen? Was ist im System schwierig, falsch?
Ja, über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz haben wir ja schon lange gesprochen. Und das ist natürlich ein Rahmen, der jetzt für den Einzelnen nicht unmittelbar beeinflussbar ist, weil es einfach ein Bundesgesetz ist. Ich habe aber das Gefühl, dass man immer sozusagen immer um den Rahmen immer auf die nächsthöhere Ebene verweist, immer mit einer vermeintlichen Machtlosigkeit. Also wenn wir über Promotionen sprechen, sagen wir, ja, aber steht ja in der Promotionsordnung. Die Universitäten sagen, ja, aber das und das steht ja im Hochschulgesetz, das ist ein Landesgesetz. Das Land hat, das Land will. Und dann weisen wir noch auf die Bundesebene mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Aber Universitäten sind Selbstverwaltungseinheiten und Fakultäten sind dies auch innerhalb der Organisation. Das heißt, ich glaube, dass es mehr Gestaltungsspielräume gibt, wenn man wirklich an der Veränderung interessiert ist, als wir üblicherweise so tun. Ich glaube, es ist ein Stück weit, wir haben ja viel auch mit Henrik Kuthoff und Michael über diese kleinen Stellschrauben, über die Veränderung von innerhalb des Rahmens gesprochen, dem der Rahmen dann nachfolgt. Die gesetzliche Veränderung oder die Ordnungsänderung nachfolgt. Und das ist, glaube ich, die Hauptstellschraube, wo wir reflektieren müssen und wo es erstmal in den Austausch gehen muss. Was wollen wir denn? Ich tue ja jetzt so, als wollten alle den Wandel, als wollten alle die besseren Promotionsbedingungen für die jungen Wissenschaftlerinnen und als wüsste ich, wie die aussehen sollten. Und das ist ja nicht der Fall. Es ist ein Aushandlungsprozess. Und wir haben auch gelernt, dass gar nicht alle, die entscheiden könnten, die Strukturen und Situationen so kritisch sehen. Das heißt, es braucht da eine Mehrheit für, aus meiner Sicht, verbesserte Bedingungen, die man dann entsprechend umsetzen kann. Und ich glaube, in den Prozess, in den Austausch müssen wir gehen, zu sagen, wir haben das Gefühl, oder einige Führungspersönlichkeiten an einer Universität, an einer Fakultät haben das Gefühl, es gibt hier ein Problem, lass uns hier in die Diskussion gehen und lass uns dann aushandeln, was wir verändern wollen und was wir verändern können.
Okay. Das heißt, wir haben Gestaltungsmöglichkeiten. Vielleicht gucken wir einmal auf die Elemente, die das System so schwierig machen. Du hast das Wissenschaftszeitvertragsgesetz angesprochen, die Frage von Beschäftigungsverhältnissen, die oft genug prekär sind. Wir haben auch über Abhängigkeiten gesprochen. Also wie ist das mit Erstprüfer, Zweitprüfer und so weiter. Es gibt weitere Themen. Was sind die Phänomene in dem System, die du siehst, und kannst du die ein bisschen bewerten aus deiner Sicht? Was sind größere Phänomene, was sind kleinere?
Ein großes Phänomen ist natürlich die Befristungspraxis. Da sind wir immer wieder drauf zu sprechen gekommen. Und da haben wir den gesetzlichen Rahmen, dass Kettenbefristungen gehen, aber Universitäten können natürlich Dauerstellen schaffen. Also man muss da nicht verweisen und sagen, ja, wenn wir befristete Beschäftigungsverhältnisse haben, dann sind wir gebunden an diese Höchstbefristung nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ermöglicht die Kettenbefristung. Aber ich kann ja Dauerstellen schaffen. Es liegt ja an den Universitäten, da irgendwie eine Balance zu finden zwischen Qualifikationsstellen, die befristet sind, aber vielleicht eben länger befristet sind, als es im Moment vorgesehen ist, und der Schaffung von Dauerstellen. Das ist der eine Punkt. Die Hierarchien und die Machtmissbräuchlichkeiten, die damit einhergehen können, das haben überwiegend die Fakultäten in der Hand und auch die Universitäten, da andere Strukturen einzuziehen, die diese Machtkonzentration bei den Professoren etwas abmildern. Allerdings auch da in der Selbstverwaltung natürlich, wenn eine entsprechende Mehrheit dafür besteht, die natürlich auch aus den Professorinnen und Professoren selbst besteht. Das sind, glaube ich, das sind besonders wichtige Punkte, wo man nicht einfach nur verweisen darf und sagen muss, ah, ja, der Rahmen ist ja so, es tut uns furchtbar leid. Sondern ich kann die Dauerstellen schaffen, ich kann diese Hierarchien einmal strukturell abmildern, aber es liegt natürlich auch an jedem Einzelnen, dann die Machtfülle, die er oder sie hat, eben nicht zu missbrauchen.
Es braucht eigentlich eine Ehrlichkeit in der Frage, wie wollen wir bei uns in dem Fachbereich, in der Einheit, in der Hochschule, Universität, wie wollen wir es bei uns damit halten, dass wir einen gesetzlichen Rahmen haben? Heißt nicht, dass der genau so umgesetzt werden muss. Das ist ja keine Handlungsanweisung. Also fast so wie, wir haben an anderer Stelle mal geflaxt über dieses Thema Tempo 130, braucht man einen gesetzlichen Rahmen. Man kann sich einfach auch so dran halten.
Ja.
Also ich kann einfach 130 fahren. Ich brauche nicht unbedingt einen gesetzlichen Rahmen. Für die Raser könnte das interessant sein, aber viele können einfach heute aktiv werden. Wie kann diese Ehrlichkeitsdebatte zur Ressourcenausstattung, zur Abhängigkeit, Unabhängigkeit geführt werden und in welcher Qualität muss das Gespräch wo geführt werden, dass es zu einer, ich sage fast, zu einer guten Ethik der Beschäftigung in Universitäten und Hochschulen kommt?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der länger dauern wird. Das sehen wir an den Diskussionen, weil eben die Einigkeit in hochschulweit, würde ich sagen, in geringem Maße besteht, als wir jetzt vielleicht im Gespräch, also ich finde immer in dem Gespräch auch mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern, klang es so, als seien die Vorschläge, die gemacht werden oder die wir hier erarbeiten, die wir besprechen, als sei das, wo es hingehen muss und hingehen wird. Und ich glaube, diese Einigkeit, die besteht eben noch nicht. Und dafür braucht es Austausch, auch über längeren Zeitraum, in entsprechenden Gremien, in den Senaten der Universität, in entsprechenden Arbeitsgruppen zu Machtmissbrauch. Es braucht aber auch die Förderung, also die Förderungsvereinigungen wie die DFG zum Beispiel oder die Volkswagen-Stiftung, auch die können beitragen zu dem Wandel und sind wieder die Menschen und die nächste Generation hoffentlich, die nachkommt, die ein anderes Bewusstsein und ein anderes Änderungsbedürfnis sieht. Ich will vielleicht noch ein Beispiel geben, weil du vorhin noch angesprochen hattest, diese halben und Viertel- und Teilstellen. Auch da kann man, glaube ich, darauf hinwirken, dass sich zum Beispiel bei den Förderungen etwas ändert. Ich will ein ganz konkretes Beispiel geben. Für ein Drittmittelprojekt hatte ich eine 65%-Stelle für eine Promotionsstelle beantragt oder sogar 100%. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls mehr als 50%. Und dann gab es Nachforderungen, die gibt es immer. Es ist ein Projekt, was vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert wird. Gab es Nachforderungen und dann wurde gesagt, also mehr als 50% würde man nur gewähren, wenn das universitätsweit üblich wäre. Und ich habe, glaube ich, 2 Seiten, ein Neudeutsch würde man sagen, Rant geschrieben, was für eine Unverschämtheit das sei, den Nachweis der flächendeckenden 100%-Stellen an der Universität nachweisen zu müssen. Denn die Praxis sei in der Tat sehr unterschiedlich, aber die DFG und die Max-Planck-Gesellschaft würden mindestens 65% Verträge als Mindestmaß angeben. Und die Fördergesellschaften hier, das Ministerium, hätte es halt in der Hand, diese 50%-Praxis, die wirklich, finde ich, unethisch ist, zu perpetuieren, indem sie sagen, du bekommst nicht mehr, weil es ja nicht flächendeckend ist, aber es wird nie flächendeckend, wenn die Fördergesellschaften sich auf diese Teilzeitstellen festlegen. Ich habe es bekommen. Ich habe die Hochstufung bekommen. Und ich glaube, es bedarf da der Kraft und der Anstrengung, aber auch erstmal des Konsenses, der ausgehandelt werden muss in Gremien, wo es überhaupt hingehen soll.
Mhm. Das heißt, so, die Verantwortung kann man nicht an ein System delegieren, sondern
Nein.
Das Führen von Universitäten heißt, Lösungen für die Dilemmata zu schaffen, die wir haben. Auf die Dilemmata kommen wir vielleicht gleich nochmal explizit zu sprechen. Vielleicht können wir sie ein bisschen einkreisen. Ich möchte vorher noch einmal auf das gesamte System gehen. Insbesondere der Michael Heinig und auch die Caroline Wagner haben sich ja sehr deutlich auch um das gesamte System gekümmert beziehungsweise das kommentiert. Mit einer fast desperaten Idee von in dieser föderalen Struktur ist es nicht sehr realistisch, dass wir Veränderung erreichen. Gleichzeitig scheint die föderale Struktur einen Ordnungsrahmen zu schaffen, der tatsächlich dazu führt, dass gute Beschäftigungsverhältnisse eben weniger wahrscheinlich sind. Mhm. Also von außen betrachtet sagt man, naja, das ist ja Reformbedarf. Aber die Idee, dass dort etwas passieren kann, ist doch relativ ernüchternd kommentiert worden. Zumindest ist es bei mir so angekommen. Wie
ja,
ist deine Perspektive dazu?
Meine Perspektive auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geht mit Ernüchterung einher. Jetzt müssen wir aber ehrlicherweise sagen, dass das eben auch wirklich fast das einzige oder hier für uns besonders relevante Bundesgesetz ist, weil ansonsten Bildung Ländersache ist. Und die Länder haben es in der Hand zu gestalten und die Universitäten haben es in diesem Rahmen auch in der Hand, da waren wir eben schon zu sprechen gekommen, zu gestalten und zum Beispiel mehr Dauerstellen einzurichten. Ich glaube, dieses auf das System zeigen, ich glaube, dass das nicht taugt.
Das ist ja aber Teil eines echten Problems. Ich habe keine Impulse, zumindest aus unseren Podcasts, gehört, dass in den Ländern hier sozusagen wirklich progressive, tolle neue Ideen sind, die im Wettstreit miteinander um die Verbesserung des Systems sind, sondern es war eher ein Rahmen von, naja, es ist halt so.
Ja, aber
wir
es muss ja nicht
mit dieser
so sein.
Komplexität in Universitäten umgehen und so. Da bin ich bei Susanne nochmal, die sagte, es ist für manche Professorinnen und Professoren gar nicht so einfach, in diesem System wirksam zu werden.
Das ja, weil es natürlich Hochschulgesetze der Länder gibt, aber auch die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Und ich glaube, dass es da einfach viel mehr eine Form von Lobbyarbeit geben muss und nicht nur aus den Universitäten, sondern auch aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft. Denn wir brauchen doch die Forschung und wir brauchen die Wissenschaftlerinnen und wir brauchen auch die in den Universitäten hervorragend ausgebildeten WissenschaftlerInnen, die dann in die Wirtschaft gehen und da Veränderungen betreiben. Und wenn die Wissenschaft und Forschung in Deutschland auch international an Wettbewerbsfähigkeit verliert, weil wir so ein verkrustetes, hierarchisches System haben, in dem Menschen gar nicht mehr arbeiten und forschen wollen, das wäre doch allerspätestens der Zeitpunkt, wo es auch eine gesellschaftliche Bewegung dazu geben muss, Universität Forschung besser zu gestalten. Und das geht über die Hochschulgesetze der Länder und über auch eine finanzielle Ausstattung von Universitäten. Wir müssen uns als Gesellschaft doch fragen, was ist uns Forschung und Wissenschaft wert? Und wenn wir zu dem Schluss kämen, in einem demokratischen Prozess, das ist uns eigentlich echt viel wert, weil da hängt letztlich auch unsere wirtschaftliche Zukunft dran, dann würde ich mir in einer idealen Welt wünschen, dass sich das in den Rahmenbedingungen für Universitäten und Wissenschaft auf Länderebene niederschlägt.
Da bin ich sehr gespannt. Ich gehe sehr mit, das hat die Amrei mit ihrer Hashtag Ich bin Hanna mit Initiative, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Andere auch, Marco hat aus seiner Sicht dazu gesprochen, Hendrik. Ja. Also es gibt glaube ich, eine gute Bewegung, eine Kultur der ethisch vernünftigen Beschäftigung zu machen. Und es gibt ein Problembewusstsein, das mir zu wachsen scheint, Führung anders zu organisieren, andere Gespräche zu führen und in der Selbstorganisation eben auch zu anderen Lösungen zu kommen. Gleichzeitig würde ich mir schon wünschen, dass das föderale System ein bisschen in Anspannung gebracht wird, aber dazu braucht es erstmal den Druck, also in den Institutionen, auf der Straße wollte ich sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen weit gebracht. Also wie kann man eine Kultur haben, dass wir hier eine andere, bessere Wissenschaft miteinander machen wollen, ja, die menschendienlich ist, aber die wir auch als Gesellschaft brauchen?
Ja, und ich glaube, man kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen. Also man kann ja auf den Wandel, auch auf die sozusagen die demokratische Bewegung, die gesetzliche Rahmenbedingungen verändert, hoffen und darauf hinwirken, ohne darüber zu vergessen, an die Räume auch auszunutzen, die schon da sind und an den kleinen Stellschrauben zu drehen. Und das war ja auch ein Fazit, was wir in der Folge mit Michael hatten, was für mich weiterhin große Validität hat, nämlich das auszunutzen, was schon da ist und dann zu gucken, ob nicht darüber sich auch dann ein höher gezonter Rahmen verändert.
Ja, schauen wir das an. Schauen wir einen kleinen Moment auf die Spannungen. Und ich gebe dir Vorlagen, denk gerne mit. Was sind eigentlich die Spannungen, die wir so als Grundlagen gesehen haben? Eine mache ich auf mit, es ist normal, es ist Wahnsinn, wenn ich dir das zuspiele.
Ja, das ist für mich eine so der größten Spannungen, die auch gerade aus der Resonanz auf die Podcast-Folgen bei mir hängen geblieben ist, nämlich dieses Hinterfragen von dem, was wir als normal erachten und erstmal aufzuzeigen, dass es eher Wahnsinn ist und dass es aber, ich will gar nicht, dass es so ganz pessimistisch klingt nach dem, ja, so ist eben die Normalität, sondern tatsächlich in der Reflexion dann den gestaltenden Blick zu haben und zu sagen, wenn ich das als Wahnsinn empfinde, warum ändere ich nicht etwas an der Normalität?
Ja. Ich würde so wie die Betonung von des Wortes Wahnsinn sagen. Ey, Wahnsinn, das war super.
Ja.
Aber das ist ja totaler Wahnsinn. Also die Frage des emotionalen Erlebnisses könnte ja da eine Rolle spielen. Es geht schon darum, Exzellenz nicht abzumoderieren. Aber so Exzellenz an Exzellenz an Exzellenz kann dann eben auch wahnsinnig anstrengend sein.
Ja, also diese Begeisterungsfähigkeit, das ist ja auch das, warum ich weiter in diesem Beruf arbeite und auch arbeiten will. Also ich habe nicht nur das Gefühl, ich habe gar keine Alternative, sondern ich suche auch gar keine Alternative, weil mich die Forschung, die Arbeit begeistert und diese Erfolgserlebnisse, dieses, oh Wahnsinn, jetzt haben wir aber was Tolles auf die Beine gestellt, das war eine super Konferenz, das ist ein wirklich tolles Paper, wir waren im guten Austausch, ich habe tolle Leute in der Arbeitsgruppe, das begeistert. Ich glaube, es ist da wirklich nur das Bewusstsein der eigenen Grenzen und das Bewusstsein, die auch einhalten zu müssen, damit man die Begeisterung erhält. Und dann ist es positiver Wahnsinn und nicht überforderter Wahnsinn.
Ich gebe dir ein zweites. Ich bin Opfer des Systems oder Opfer des Systems sein versus die Freiheit der Gestaltung in Selbstverwaltung.
Diese Opferrolle liegt mir nicht. Ich habe mich auch in Phasen des Burnouts nicht als Opfer des Systems empfunden, auch nicht so sehr als Opfer des eigenen Arbeitsethos, auch wenn ich damit natürlich lange gehadert habe. Auch nicht als Opfer der Umstände, sondern ich will ja immer gestalten. Und ich glaube, dieses Zurückziehen auf, oh, ich bin Opfer des Systems, das taugt nicht. Ich sehe die prekäre Situation der jungen Wissenschaftlerinnen, die eben an einigen Rahmenbedingungen nichts ändern können und die sich durch ihre intrinsische Motivation, durch ihre Begeisterung eben wirklich von Vertrag zu Vertrag hangeln. Aber auch da würde ich dafür plädieren, sich nicht als Opfer zu begreifen, sondern nochmal zu hinterfragen, was will ich eigentlich? Will ich mir das zumuten, wissend, wie die Rahmenbedingungen im Moment noch sind und versuchen von innen heraus selber mit, wie zum Beispiel Hashtag Ich bin Hanna, beizutragen, dass sich das System ändert? Oder kehre ich dem System dann konsequenterweise den Rücken, ohne auch da sich als Opfer zu empfinden eines Systems, wir hatten, glaube ich, mit Caroline gesagt, ein System, was einen ausgespuckt hat, sondern da eher frei zu entscheiden, sich ein besseres äquivalentes Beschäftigungsumfeld zu suchen. Ich weiß, dass das schwerer ist, je länger man in diesem System ist und dann möglicherweise mit Mitte 40 auf einmal vor der Entscheidung steht, was mache ich denn jetzt eigentlich?
Ich finde sehr schön, dass du Advokatin bist für die Freiheit der Gestaltung in Selbstverwaltung. Mhm. Also es ist viel zu tun. Ich muss nicht auf einen Ordnungs- und Regelungsrahmen warten und mich insofern in eine zu starke Opferhaltung vielleicht zu begeben. Gleichzeitig hat eben diese Freiheit der Gestaltung auch ihre Grenzen. Und mit den besonderen Herausforderungen, die sozusagen so Wind von vorne sind, der zum Teil erheblich ist, auch umzugehen und dazu auch eine Haltung zu finden. Das ist für jede für sich persönlich, für jeden für sich persönlich, aber auch aus Sicht der Führung. Also dazu die qualitativen Gespräche zu führen und das bewusst zu betrachten. Das, glaube ich, ist eine wesentliche Zutat dazu, um sozusagen auf einer anderen Art die Leute nicht nur total in Selbstverantwortung zu bringen. Das System ist auch kritisch. Aber ich kann was dazu tun und dann bin ich schon wieder bei der eigenen Thematik. Da bin ich bei Kultur. Kultur ist ja nicht etwas, was so besteht oder herbeigeschrieben wird, sondern Kultur ist das, was wir alle tun. Also können wir diese anderen Gespräche tun? Können wir Kultur des Gesprächs bilden, die mit diesem Headwind umgehen kann?
Ich glaube, es braucht einen gewissen Mut, auch mal unbequem zu sein. Aber auch die ehrliche Reflexion, will ich jetzt mich in allen Gremien dafür aufreiben? Das birgt nämlich auch wieder, und das kenne ich auch aus dem unmittelbaren Kontext meiner eigenen Universität, dass Personen sich auch in diesem Gestaltungswillen und diesem Veränderungswillen aufreiben können und ausbrennen können. Wenn ich in jede Senatskommission reingehe und in jede Arbeitsgruppe, weil ich das Gefühl habe, ich muss doch aber, weil ich doch was zum Guten bewenden will, auch das führt natürlich zur Überlastung und auch da muss man dann der Einzelnen oder dem Einzelnen irgendwann auch in der Reflexion im Gespräch ganz deutlich sagen, du alleine musst den Wandel nicht herbeiführen und du alleine musst erstmal auf dich achten und wenn du in deiner Kraft bist, dann bitte gerne setz dich ein in den entsprechenden Gremien, sei laut, sei unbequem, aber es nützt niemandem etwas, wenn man sich dann an den Stellen verkämpft. Denn also die Universität bietet ja vielfältigste Möglichkeiten für Überlastung und für ein sich verkämpfen und da muss jeder Einzelne eine gute Balance finden, aber wenn die Kapazitäten da sind, würde ich immer dafür plädieren, sich in entsprechenden Gremien für Wandel einzusetzen und da eben auch mal unbequem zu sein. Ja,
und Nein sagen zu lernen.
Immer wieder Nein sagen lernen.
Ist sowohl für diejenigen, die anbieten, also wenn prekäre Beschäftigungskonstellationen zur Sprache gekommen sind, von der Seite derjenigen, die die Organisation vertreten, aber natürlich auch von Seite der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sagen, es gibt tatsächlich andere Alternativen. Mhm. Und ein sauberes Nein führt zu mehr Perspektive und zu mehr forscherischem Freiheit an anderer Stelle. Also das Nein zu wagen und als Akt der Freiheit zu wagen, könnte ein interessanter Punkt sein.
Ich habe neulich den schönen Satz gehört, Nein ist ein ganzer Satz. Das fand ich für mich gut, weil ich nämlich auch natürlich, wenn ich schon Nein sagen muss, wenn ich das Gefühl habe, es ist völlig alternativlos, Nein zu sagen, obwohl ich alles eigentlich gerne machen würde, aber ich muss Nein sagen, dann fange ich an zu erklären. Sag ich, nein, und das tut mir furchtbar leid und weil dies und weil das. Und ich erkläre zwar immer noch meistens, warum ich Nein sage, aber einmal für sich selber zu sagen, nein, ist ein ganzer Satz. Nein, ich mach's nicht.
Ohne ein Nein kann es kein wirkliches Ja geben.
Ja, zum Beispiel. Also.
Das Nein zum einen ermöglicht das ehrliche Ja zum anderen. Mhm. Wir haben zwei Fragen initial mitgenommen, Nele, und das freut mich, dass ich dir die jetzt stellen kann. Wir hatten uns initial die Frage gestellt, auf Basis deines Erlebnisses, ist Burnout in der Wissenschaft eigentlich ein Tabu? Und du hast ja viel positive Response bekommen, direkt nachdem du das in deiner Rede veröffentlicht hast, was ist jetzt deine Erkenntnis? Ist Burnout in der Wissenschaft eigentlich ein Tabu?
Ich glaube ja, denn ganz viele unserer Interviewpartnerinnen haben auf genau diese Frage mit einem relativ entschiedenen Ja geantwortet. Susanne Staudt hat gesagt, naja, vielleicht auch nicht mehr als gesamtgesellschaftlich, denn wer spricht schon mit Freude über den Burnout? Da hat sie natürlich einen Punkt. Aber ich glaube doch, dass sich eine Wissenschaftskultur, die alleine auf die Stärke, auf den Erfolg, auf ganz starken Wettbewerb ausgerichtet ist, doch nochmal unterscheidet und dass es ein noch größeres oder mehr stigmabehaftetes Tabu ist, gerade wenn man auf die Ebene der ProfessorInnen guckt, als das in der Wirtschaft der Fall ist.
Ja, und was ich da auch wirklich gelernt habe, ist, da fand ich Michael sehr interessant, der die Geschichte der Universitäten hat, die Ordinarius-Universität, wenn ich das als Wort richtig habe, diese Frage von sehr stark hierarchisch geprägten Kulturen, in Deutschland mehr als in UK und in den Niederlanden von dem, was wir gehört haben, hin zu einer neuen Kultur. Hier kann man wirklich Ausbildung begreifen und das ist wirklich, also auch aus unserer Sicht, Kessels und Smith, The Learning Company ist Kernthema. Wie können wir Lernen so organisieren, dass wir rausgehen aus der Hierarchie, weil das eigentlich lernfeindliche Umgebungen sind? Wie können wir miteinander Verantwortlichkeit lernen? Und je mehr wir dieses tun können, umso mehr ist der Raum für gutes Gespräch und Enttabuisierung eigentlich da. Das ist eine andere Form von Führung, die wir brauchen.
Ja, das glaube ich auch, weil auch ja Henrik Huthoff nochmal gesagt hat, das hatte ich schon, glaube ich, in dem Fazit zu der Folge oder in der Schlussbetrachtung zu der einzelnen Folge aufgegriffen. Dieses, der Prof, die Professorin muss alles entscheiden. Es ist da, wenn man erstmal in dieser glücklichen, völlig privilegierten Position ist, doch auch recht einsam mit so viel Verantwortung, dass die oder der Einzelne das Gefühl hat, hier darf ich nicht schwächeln. Hier darf ich keine Schwäche zeigen und ich bin auch gar nicht so richtig ersetzbar, was natürlich nicht stimmt. Aber ich glaube, dass da noch ein besonderes Tabu ist, dass man einfach an dieser Position in seiner Karriere einfach nicht zusammenbricht.
Ja, und dass es viele moderne Forschungsfragen gibt, wo sozusagen kollaborative Führung nötig ist. Ich fand sehr interessant, ich glaube, es war auch Michael, der das sagte, dass im naturwissenschaftlichen Bereich diese Art der Ausbildung eben schon viel mehr da ist. Diese Ausbildung sozusagen quasi mit erlernt wird, mit Arbeitsgruppen im Labor, während in anderen Disziplinen die Wissenschaft einfach eine andere Kultur ausprägt. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein interessanter Gegensatz, den wir in der zweiten Frage gleich untersuchen.
Ganz genau.
Wissenschaft und Wirtschaft, was hast du dazu gehört? Ist das systematisch unterschiedlich oder ist es am Ende des Tages doch ein gesellschaftliches Phänomen, wenn wir über Burnout und seine Auswirkungen in Organisationen sprechen?
Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt, weil wir so viel im Ergebnis über Führung gesprochen haben und über unterschiedliche Führungskulturen. Ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt, weil es an der Universität in gewisser Hinsicht tatsächlich einsamer ist als in der Wirtschaft, wo vielleicht genauer hingeguckt wird, wo ohnehin mehr in Teams gearbeitet wird. Da sind wir genau an der Thematik von eben dran. Ich kann das nicht ganz so klar fassen und benennen wie die Antwort auf die erste Leitfrage. Mein Gespür gibt unserer Hypothese recht, dass es hier einen Unterschied gibt. Wie hast du das empfunden?
Was ich einfach sehr aufmerksam gehört habe, ist, als hätten wir so ein paar Jahre Versatz in der Erfahrung. Also in der Wirtschaft ist einfach das Thema Führungsausbildung länger da und klarer, dass es das braucht. Damit ist ein Führungstraining, macht jetzt nicht alles gut. In der Wissenschaft gibt es Hochdrucksituationen. Du hast super hierarchische Wirtschaftsunternehmen. Du hast auch da so Formen von, ich nenne es mal sehr direkt, Ausbeutung, die nicht so wirtschaftsförderlich sind. Aber der Diskurs ist doch sehr viel kritischer und scheint mir einfach weiter zu sein, als ich das in vielen Bereichen der Wissenschaft wahrnehme. Hier glaube ich, gibt es schon ein Stück eine Organisationsveränderungsnotwendigkeit, über co-kreativere Formen der Führung nachzudenken, die auch tatsächlich Wissens- und Wissenschaftsproduktivität erhöht und damit Wissenschaft menschlicher macht. Ja, also ich finde, es ist ein Synonym, ist kein Gegensatz.
Ja, und ich möchte auch noch mal daran anschließen, was Henrik Huthoff uns gesagt hat, nämlich, dass gerade in dieser kritischen Phase der Identitätsfindung eigentlich nach Abschluss des Studiums, wo sich in der Wissenschaft dann die Promotion und womöglich eine Postdoc-Phase anschließen, dass das eine Phase ist, wenn da dieser große Druck ist, der Unsicherheit, der Karriere, der Befristung, schaffe ich das überhaupt auf die Professur? Da haben wir in der Wirtschaft Wirtschaft, wenn jemand mit einem Bachelor oder mit einem Master in die Wirtschaft geht, dann ja nach einer Probezeit üblicherweise doch mit der Aussicht oder schon beginnender Dauerbeschäftigung. Das ist eine ganz andere Situation, die in einer Phase der Identitätsfindung Sicherheit gibt, wohingegen die Vergleichsgruppe an der Universität gerade in dieser kritischen Phase große Unsicherheit und gegebenenfalls eben auch ein wirklich machtmissbräuchliches oder zu Machtmissbrauch einladendes System findet. Ich will überhaupt nicht Professorinnen oder Professoren unter Generalverdacht des Machtmissbrauches stellen, weise das immer für meinen Bereich, auch für mich von mir, aber dass die Struktur dazu einlädt. Ich glaube, da können wir gar nicht ernsthaft dran vorbeigucken.
Naja, und es auch einfach eine vertragliche Realität gibt. Also wenn Amrei über ihre Struktur der Verträge, der Finanzierung spricht, dann freut mich schon sehr, dass Caroline Wagner sagt, so, daran müssen wir wirklich arbeiten. So war es nie gemeint mit der Ausnahme des Wissenschaftszeitgesetzes und dass es hier eine Verstetigung braucht, um Planungssicherheit zu haben, um rechtzeitig Weichen zu stellen. Bin ich nachhaltig habe ich nachhaltig Perspektive in der Karriere im wissenschaftlichen Bereich oder nicht? Also ich glaube, da ist ein Delta zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, was für die WissenschaftlerInnen nicht gut ausgeht im Moment. Und dass daran gearbeitet wird, halte ich für absolut notwendig.
Dann hätten wir zweimal Ja auf die Fragen, ist es ein Tabu? Ja. Und unterscheidet sich Wissenschaft in einigen kritischen Punkten ganz grundlegend von der Wirtschaft auch?
Ja. Und wir haben viel Bewegung dabei. Und an alle, die hier sozusagen die Missstände, die da sind, ansprechen und das organisieren, das in einer klugen Art und Weise weiter zu tun, weil es diesen Druck braucht. Und an alle, die in Verantwortung sind, jetzt zu sagen, ja, jetzt ist die Zeit, Kultur zu prägen und konkret anders zu handeln.
Wir könnten noch viel weiter sprechen. Gleichzeitig ist es Zeit abzurunden. Was bleibt bei dir persönlich hängen jetzt am Ende der 10. Folge und der zunächst mal letzten?
Zunächst letzten Folge, genau.
Was bleibt bei dir persönlich hängen?
Bei mir persönlich bleibt hängen eine große Dankbarkeit für alle, die mitgewirkt haben, nicht nur in den wirklich fantastischen Gesprächen, sondern auch in der Resonanz, die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die uns bestätigt haben, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig diese Offenheit ist, die wir ein Stück weit für einen erwachsenen HörerInnenkreis generiert haben. Für mich bleibt ganz persönlich hängen, dass sich diese bewusste Entscheidung, Teil der Offenheit und Teil eines Kulturwandels zu sein, für mich lohnt, für mich ganz persönlich, weil ich daraus Energie ziehe. Ich ziehe daraus Kraft. Mich haben natürlich viele gefragt, warum machst du das denn jetzt auch noch obendrauf? Das ist doch eigentlich gar nicht dein Kerngeschäft. Und das stimmt. Und ich habe immer gesagt, es ist erstens ein Herzensprojekt und zweitens ein Energiespender. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen, muss Arbeit eigentlich immer Belastung sein? Oder du hast einmal in einem gesagt, aber Berufung und sozusagen sich aufreiben, das ist doch gar nicht äquivalent. Und das merke ich an diesem Projekt hier sehr, sehr deutlich, mehr als an manchen anderen Projekten, die ich in meiner Forschung habe, dass es Energie gibt. Und auch die Überlegungen, wie es weitergehen kann mit dem Thema, gibt Energie und gibt Kraft. Für mich noch persönlich ein Fazit ist, dass ich selber eine Hand habe, besseres Vorbild zu sein. Das ist also etwas, was ich sehr im Blick habe und dass ich vielleicht viel mehr Entscheidungsspielräume habe, als ich dachte und auch Macht in dieser Hierarchie mit der Machtkonzentration bei den ProfessorInnen, die ich zum Wandel nutzen kann. Also so ein aktivistisches Element, was mir viel Freude macht. Was ist bei dir hängen geblieben?
Bei mir sind so Worte hängen geblieben. Wahnsinnig normal. Das steht, glaube ich, für sich und führe ich nicht aus, weil wir es in der Folge gut besprochen haben. Die Pflicht zur Freiheit und Verantwortung wahrzunehmen, weil ich glaube, dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist, das sich hier im Brennglas der Wissenschaft besonders zeigt und was hier eine besondere Beantwortung braucht. Wo gehe ich in diese Leidenschaft, das Accelerated Learning, die besondere Leistung rein mit Spaß und Freude? Wo sage ich Nein, wenn es diesen Spaß und diese Freude und die Energie nicht mehr hat? Und diese emotionale Reife, zu entwickeln, gar nicht als Zustand, sondern als Disziplin für Führung und gute Gespräche und für Selbstführung. Also diese emotionale Reife wichtig zu nehmen. Freiheit und Verantwortung. Ich glaube, das ist etwas, worum es geht. Und ich nehme mit, aber das kann sein, dass ich das als Person hinzufüge. Ich, du, ich, es, Bubers Wortpaare. Also lass uns den Menschen angucken, aber nicht unkritisch. Ja, es geht nicht darum, alle lieb zu haben, alle zum Armen, sondern es geht darum, eine gute, kluge, differenzierte, Menschen respektvoll behandelnde, aber auch fordernde Grundhaltung in Führung und für die Führung von Organisationen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber nicht alles bearbeitet. Ich will dir eine andere Frage noch stellen und damit kommen wir fast zum Schluss dieser Folge. Was ist aus deiner Sicht jetzt noch offen? Was ist das, was noch nicht beantwortet ist und offen bleibt?
Ich glaube, es gibt noch viele Themen. Das Thema ist facettenreicher, als wir es in den einigen wenigen Folgen, obwohl es ja schon mehr waren, als wir geplant hatten, abbilden konnten. Ich glaube, dass zum einen das Thema auch Trennung von Promotionsbetreuung und Begutachtung nochmal die Vertiefung lohnt, aber auch die Frage des Peer Reviews, der ExpertInnen-Begutachtung von Publikationen, aber auch von Drittmittelanträgen, die immer meiner Meinung nach mit einem gewissen Bias behaftet ist, da nochmal wirklich reinzugucken, weil das auch ein Thema ist, gerade dieses Peer Review, was überlastet. Und auch die Frage Trennung von Betreuung und Begutachtung ist etwas, was potenziell überlastet. Ich kann da nochmal persönlich ein Beispiel geben. Ich bin gerade angefragt worden aus den Niederlanden, ob ich Teil des Reading Committee, Thesis Reading Committee sein möchte. Das heißt, Begutachtung einer Dissertation. Und ich finde das Thema wahnsinnig spannend, aber ich kann das nicht annehmen, weil wir ja ein anderes Betreuungssystem haben. Das heißt, ich muss die Dissertationen, die bei mir fertig werden, die kann ich ja nicht abgeben nach extern, sondern die muss ich selber machen. Und wenn jetzt von außen noch Anfragen kommen, wo ich gerne mitwirken würde, heißt das für mich einfach nur ein Arbeitszuwachs. Also das wäre nochmal spannend, da auch reinzugucken. Vor allem aber in dieses Peer-Review-Expertinnen-Begutachtungswesen. Wir hatten mit Amra ja auch darüber gesprochen, gerade gestern gelesen, dass die Volkswagen-Stiftung für so ganz innovative Projekte ein wissenschaftlich begleitetes Experiment des Losverfahrens eingeführt hat. Und das finde ich wahnsinnig spannend, da zu gucken, wie wählen wir eigentlich aus? Denn die ExpertInnen, die begutachten, kommen aus dem Wissenschaftssystem. Das heißt, auch da wird viel Arbeitskapazität gebunden für Projekte, die im Ergebnis nicht gefördert werden und gibt es nicht. Zum Beispiel durch ein Losverfahren. Das klingt erstmal absurd, aber das ist ein schönes Projekt. Können wir da nicht ein gleichermaßen gutes System für bestimmte Förderungslinien einführen? Worüber wir letztlich gar nicht gesprochen haben oder nur im Ansatz, sind Fragen der Gleichstellung, der Belastung, besonderen Belastung von Frauen im Wissenschaftssystem, das ist vor allem, aber nicht nur in der Corona-Zeit, besonders sichtbar geworden, dass wir eben weiter gesellschaftliche Strukturen haben, in der Fürsorge und Sorgearbeit oft zum Großteil bei Frauen liegt, was mit einer wissenschaftlichen Karriere vielleicht noch schlechter vereinbar ist in diesem System, wie männliche Personen sich in diesem System zurechtfinden, wenn sie eben weniger Care-Aufgaben wahrnehmen. Du merkst schon, ich kann noch ewig Themen aufmachen. Letzter Punkt, den ich hier machen will, obwohl es nicht der letzte ist Situation von First Generation Academics. Wir haben ja gesprochen über ungeschriebene Codes, über Traditionen, das heißt über junge Wissenschaftlerinnen, die in einem System navigieren müssen, das sie nicht gut kennen und das ihnen auch niemand wirklich erklärt. Und da hängt noch ganz viel mit dran, zum Beispiel, dass eine Doktorarbeit abzuschließen auch heißt, dass man sie publizieren muss. Und die Publikationskosten sind gerade unglaublich gestiegen. Das heißt, wenn man sein Buch gut publizieren möchte, muss man am Ende der Promotionszeit 3.500, 4.000 Euro auf den Tisch legen. Das weiß quasi niemand, der, wenn man jetzt eine Monographie als Endprodukt der Promotion hat, dass da am Schluss nochmal wirklich erhebliche Kosten auf einen zukommen.
Ja, Ich würde zwei Fragen noch dazu tun, die mich bewegen und zu denen ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ich sie ansurfen würde. Ich finde die Komplexität der Organisation im Wissenschaftsbereich zu hoch. Mhm. Und mir scheint es so, dass viele Gremien und Abhängigkeiten nicht hilfreich sind, Frustrationspotenzial haben, Sachen langsam machen. Also wie kann man die Komplexität sinnvoll fokussieren und runterfahren, so ohne die ganzen Güter, die damit verbunden sind, in Frage zu stellen? Ist diese Komplexität hilfreich? Du hast das Thema Losverfahren angesprochen. Also kann man Beteiligung nicht anders organisieren über, so ein Kollege von mir, der Ilan Siebert ist, mit Losverfahren zu Bürgerräten in seinem Verein. Es geht los, oder seinem ehemaligen Verein, so muss ich das sagen, unterwegs gewesen und hat da zauberhafte andere Formen der stellvertretenden Diskussion und Entscheidungsfindung gemacht, die mir für komplexe Organisationen vielleicht ein Element zu sein scheinen. Das finde ich schwer zu lösen, aber da ist was zu tun. Und ich frage mich, was für Universitäten und Hochschulen gute Wege sind. Das Thema Freiheit, Verantwortung, das Wachsen der emotionalen Reife für ein gutes Nein, für ein gutes Gespräch. Was sind da für Wege? Da hätte ich eher Ideen, weil ich aus dem Leadership Development komme. Also ich glaube, dass es in der Begleitung von ProfessorInnen, anderen FunktionsträgerInnen da Möglichkeiten gibt, um das, was du an anderer Stelle gesagt hast, eben besser zu ermöglichen, diese Selbstverwaltung als Gestaltung zu sehen und nicht als administrativen Hassel. Kann da was entstehen? Hier ist ein wichtiges Thema unterwegs. Bildet euch eure Meinung und helft mit, das auf ein nächstes Level zu bringen. Seid herzlich eingeladen, einen Widerspruch aus dem Titel zu machen, Erschöpfte Wissenschaft. Und wir würden gerne dem Fragezeichen nicht nur das Ausrufezeichen folgen lassen, sondern streicht den Begriff durch, wenn es soweit ist. Aber dazu ist noch ein bisschen was zu tun. Viel Spaß dabei.
Vielen Dank. Danke sagen möchten wir auch der Firma Living Studios und insbesondere Liv Schnurr, die uns technisch hier zur Seite standen. Und ein Dankeschön auch noch an Professor Gerhard Schmidt der Technischen Fakultät, der uns das Tonstudio zur Verfügung gestellt hat. Ohne diesen technischen Support auf den beiden Ebenen hätten wir dieses Experiment nicht so durchführen können, wie es uns gelungen ist. Herzlichen Dank.
Ja, ein Dank an all die tollen Techniker und die Studierenden, die uns manche Tür geöffnet haben, ohne die wir in das Studio nicht reingekommen wären. An alle unsere Gäste und Gästinnen, die uns in diesen Folgen wahnsinnig bereichert haben, und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt dem Thema gewogen. Vielen Dank.
Erschöpfte Wissenschaft, ein Podcast von und mit Nele Matzlück und Marc Dechmann. In Koproduktion mit Livin Studios.